Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Es war eine Überraschung bei den Umfragen. Erstmal schlägt das Scheitern von FPÖ-Chef Herbert Kickl bei der Regierungsbildung auf seine persönlichen Umfragewerte durch. -4% bei der Umfrage diese Woche. Allerdings muss dazu gesagt werden, Herbert Kickl sagte in der Kanzlerfrage von ganz hohem Niveau, also von 28% auf 24% ab. Das ist ein Thema, über das wir heute reden werden. Das andere, das Budgetdefizit. Das Loch wird immer tiefer und Markus Marterbauer steht am EU-Budget-Marterpfahl, heißt es. Wie sollen wir dieses riesige Budgetloch stoppen und vor allem kann das die Politik überhaupt und was soll eigentlich die zivile Bürgergesellschaft mit dem anfangen? Das ist das nächste Thema. Und der Familiennachzug, der viel diskutierte, ist gestoppt worden. Vor allem in Wien ist das bisher ein riesiges Problem gewesen, weil das hat der damalige, ehemalige Bildungsstadtrat Wiederkehr immer gesagt. Wir haben Notstand in den Schulen. Das wird dadurch bereinigt werden und vor allem das hilft bei der Argumentation. Und dann zum Schluss, warum hassen uns eigentlich die Amerikaner so sehr, uns Europäer? Wir haben denen doch nichts getan. Doch jeden Tag werden wir von Gene Vance und Donald Trump beschimpft. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute Hans Arsenovic, Politiker und Unternehmer bei uns im Studio und Richard Schmidt, Journalist.
Danke für die Einladung.
Ja, es sind viele Fragen und beginnen wir mit Herbert Kickl. Unbestritten ist die FPÖ noch immer Nummer 1 bundesweit bei den Umfragen und Herbert Kickl hatte seine Chance, Kanzler zu werden, ist aber gescheitert bei den Verhandlungen mit der ÖVP. Jetzt sagt er in der Kanzlerfrage ab, ist der Nimbus des Unbesiegbaren eigentlich weg für Herbert Kickl?
Naja, man muss das ein bisschen sachlich analysieren, wenn man sich die Medienpräsenz der jetzigen Bundesregierung ansieht, ja. Täglich kuschelweiche Lieb-Interviews, wie geht es Ihnen? Da darf der Staatssekretär für die Regulierung sogar die Erbsensuppe genau erklären in Interviews. Also da ist eine Regierung momentan gehypt von den Medien, die eigentlich nichts zustande bringt. Ständig kommt der Kanzler vor, die Außenministerin, die unser Geld verschenkt und da ist halt momentan ein bisschen wenig Platz in den großen Medien für Herbert Kickl. Und das spiegelt sich dann halt irgendwann nieder, dass man halt dann 4 Prozentpunkte weniger hat einmal. Aber man muss schon auch dazu sagen, ich verteidige ihn wirklich nicht, aber es muss schon dazu sagen, Christian Stocker hat 12%. Ja. Also das ist die Hälfte von ihm und er ist derzeit Kanzler, wird auch wirklich sehr, sehr gestreichelt von den Medien für das, was momentan da produziert wird. Wir haben eine Budgetkatastrophe. Wenn das in Deutschland passiert, haben wir da ein bisschen andere Medienpräsenz und in anderen Ländern. Man hat hier schon das Gefühl, diese Bundesregierung hat einmal 100 Tage Schonzeit in den Medien und darf einmal machen, was sie will und dann wird es einmal kritisch. So profitiert natürlich jetzt ÖVP, SPÖ und auch die Neos.
Ja, in Deutschland, weil Richard Schmidt das erwähnt haben, ist die Situation so, dass man aufgrund der Regelung momentan so viel Geld, aber man weiß nicht, was man damit anfangen soll, wenn man noch keine Regierung hat. Doch auch an Sie, Herr Arsenovic, die Frage mit Herbert Kickl. Zur Wien-Wahl kommen wir dann später und zu Dominik Knepp, aber ja, bundesweit.
Also ganz wertvoll bundesweit, wenn man sich ganz nüchtern anschaut, jetzt Umfragen, Ergebnisse, die jetzt da waren, dann hat das den Höhepunkt überschritten, die FPÖ, ganz wertvoll, sage ich das. Ja. Ich sage noch nicht warum, aber die Zahlen, also der Peak, der Höhepunkt war, und es geht bergab. Es war ja auch die Wirtschaftskammerwahl in weit nicht gut für die FPÖ. Die steirische Gemeinderatswahl, auch wenn sie es als Sieg verkaufen wollen, war in Wahrheit schlecht, weil als Landeshauptmannpartei in Wahrheit. Und jetzt die Umfragen, es beginnt auch zu bröckeln. Die Gründe sehe ich ähnlich wie der Kollege Schmidt, dass natürlich die bestehende Bundesregierung, die neue, jetzt natürlich eine mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. noch nicht liefern haben müssen, weil die Auswirkungen des Defizits, und wir werden vielleicht noch einmal reden, dass vielleicht nächste Woche das noch einmal ein bisschen schlimmer sein wird, wie wir vermuten, spürt man ja erst, bisher noch nicht. Von daher, Kickl ist in den Medien zurückgerückt, man sieht ihn auch kaum mehr bei öffentlichen Auftritten jetzt, gibt auch keinen Anlass für ihn jetzt irgendwo zu sein. Schauen wir mal, wie das, wie mal reden wir noch, aber schauen wir mal, wie es bis dahin ist. Deswegen wundert mich nicht, aber ganz nüchtern betrachtet ist der Höhepunkt überschritten und es geht eigentlich jetzt wieder in die andere Richtung.
Ja, eigentlich muss man schon sagen, dass da die Medien eine große Hauptverantwortung haben, sage ich mal so, auch der ORF. Wenn ich jeden Tag einen Regierungspolitiker präsentiere, dem Wischiwaschi Fragen stelle, zum 100. Mal dürfen sie dann das die Sprüche runterklopfen, dass sie jetzt den Asylfamiliennachzug gestoppt haben, was überhaupt nicht stimmt. Das ist erst im Mai nämlich erst der Fall, dass es überhaupt eintreten kann. Und man muss auch dazu sagen, alle, die sich auf Artikel 8 Menschenrechtskonvention berufen, dürfen trotzdem rein. Also gestoppt ist da mal gar nicht, sagen wir mal gebremst. Ja? Also diese Sprüchel wird dauernd runtergebetet, genau das gleiche Sprüchel ist das beim Budgetdefizit. Wir wissen es nicht, einmal sind es 6,3 Milliarden, einmal sind es 6,4 Milliarden, einmal sind es 8 Milliarden, einmal sind es 12 Milliarden mittlerweile schon. Nächste Woche werden es dann wahrscheinlich 14 Milliarden sein. Also da sagt man ja, das kann man nicht wissen und die Konjunktur ist schuld und auf Kampf für die Grünen und die Vorgängerregierung, die sind sicher nicht schuld. Das ist alles irgendwie passiert. Dann frage ich mich schon, warum bei der Schweiz genau das Gegenteil passiert.
Ja, aber also, ich möchte nur einen Satz sagen, aber es sind doch gerade viele FPÖ-Wähler und Wählerinnen, die diese Medien ja gar nicht nutzen, sondern die eigenen Medienkanäle nutzen und ihre FPÖ-TV und Telegram und so weiter, die quasi schon ein anderes Medienverhalten haben und trotzdem sinkt er in den Umfragen. Also wenn das die einzige Erklärung wäre, dass man sagt, okay, böser ORF berichtet schlecht über ihn.
Nicht der böse ORF.
Ist egal, aber glaub, das darf man halt nicht vergessen.
Dass Grundstimmung gibt.
Ja, aber also die Grundstimmung ist schon, also ich glaube, dass der Höhepunkt wirklich im Moment es geht runter wie bei einem Aktienkurs in Wahrheit. Vielleicht geht es wieder rauf, ich weiß es nicht, aber im Moment geht es eindeutig runter und das ist eindeutig Fakt.
Ist das jetzt grüne Sicht der Dinge?
Nein.
Denn zum Beispiel, das haben wir diese Woche auch erlebt, dass eben Werner Kogler, der ehemalige Vizekanzler, plötzlich sich hinstellt und sein eigenes Wirken in der Bundesregierung komplett positiv.
Ich habe jetzt überhaupt keine Farbe gesagt, sondern ich bin das ganz neutral, die Zahlen geben, dass die Zahlen der Steiermark. Der Gemeinderatswahl in Steiermark sagt es, die Zahlen der Umfragen sagen das, das hat überhaupt nichts mit einer Farbe zu tun.
So ja, ist aber das muss man wirklich sagen, diese Rede von Werner Kogler, das war ja wie aus einem Paralleluniversum.
Wie kommt es jetzt von Kickl auf Kogler?
Man muss dazu sagen, auch der guten Vollständigkeit halber, auch, dass die FPÖ in der letzten Umfrage sogar 1 Prozentpunkt dazu gewonnen hat. Ne?
Also, ich kenne die Umfragen in Wien, ich kenne die Umfragen überhaupt.
Die Gesamtsituation sehen und da haben alle drei Regierungsparteien in der Lazarsfeld-Gesellschaftsumfrage, die wir vor kurzem jetzt präsentiert bekommen haben, vor wenigen Stunden, dass hier alle drei Regierungsparteien 1 Prozentpunkt verloren haben. Also so gut läuft es dann auch nicht. Also man muss schon immer bei der Wahrheit bleiben.
Trotzdem bleiben wir jetzt beim Thema, dem wir begonnen haben, das ist das Budgetdefizit. Viele stellen sich natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt? Ja, die einen sagen, es ist nicht so schlimm, wenn man unter Kuratel der EU steht. Es ist mehr oder weniger ein Formalakt. Die anderen sagen, der Topf ist leer. Wie sollen wir den jemals füllen? Und vor allem, was soll eigentlich die zivile Bürgergesellschaft machen? Denn die Politik als solches hat ja auch nicht die große Gießkanne, wo was ausgegossen werden kann.
Es ist eine Katastrophe, das muss man wirklich sagen. Und vor allem die Österreicher fühlen sich wirklich verarscht. Vor der Nationalratswahl haben wir diese Zahlen nicht bekommen. Es hat keine Prognosen gegeben, sondern erst kurz nach der Nationalratswahl hat damals noch Magnus Brunner, der jetzt auf einem 28.200-Euro-Job in Brüssel sitzt, hat uns damals erklärt, ach, jetzt haben wir leider sind wir draufgekommen, dass wir doch ein bisschen zu viel Defizit haben und 2 Milliarden fehlen. Ja, da waren wir noch bei 2 Milliarden. Also ist ja noch gar nicht so lange her, das ist erst im September gewesen. Mittlerweile sind wir bei 12 Milliarden, die uns angeblich fehlen. Und da muss man schon fragen, Moment, jeder tüchtige Unternehmer, dem sowas passiert, der hat ein Griederverfahren, wegen fahrlässiger Grieder. Wenn einer so wirtschaftet, dass ihm plötzlich ein derartiger Betrag und solche Summen fehlen, der hat ein Problem mit der Justiz. Und bei uns wird das einfach so, naja, wie sagt der Herr Finanzminister Matterbauer, es ist ja kein Beinbruch. Und der Herr Bundespräsident sagt, ach, keine Dramatik. Moment, wir werden unter Kuratel der EU gestellt. Wer in Österreich will denn noch mehr Zugriff der EU auf unser Land? Niemand will das. Und jetzt sagen wir, reden wir uns das schön und sagen, na, das werden wir wenigstens gezwungen zum Sparen. Na, wir werden schon gezwungen. Und es wird dann genau das kommen, und darum war ja die SPÖ so dafür, dass dieses Defizitverfahren kommt. Wir werden zu Vermögensteuern gezwungen, wir werden zu zusätzlichen Grundsteuern gezwungen. Es muss ja irgendwo Geld reinkommen mit der Programmatik, die da jetzt angekündigt wird, geht sich das ja nie aus.
Jetzt muss ich ein paar Sachen zurechtrücken.
Bitte.
Wirklich. Einerseits, vielleicht darf ich nochmal ausholen, weil wenn der Herr Schmidt sagt, es fehlen 2 oder 12 Millionen, es ist in Wahrheit noch schlimmer. Ja? Aber von was reden wir? Wir hören da immer, wenn irgendwer sagt, es fehlen 8 Milliarden, von was reden wir? Wenn jemand sagt, es fehlen 8 Milliarden, dann meint man, es fehlen 8 Milliarden auf das Ziel, 3% Schulden zu machen. Also nur, dass man, das sind nicht 8 Milliarden Schulden. Also, vielleicht noch mal ganz kurz. Österreich hat ca. 500 Milliarden Wirtschaftsleistungen im Jahr. Österreich nimmt ca. ein, ich verkürze ein bisschen, 120 Milliarden im Jahr an Einnahmen. Ja? Und im besten Fall sollten die Einnahmen und die Ausgaben 120 Milliarden sein. Die Ausgaben sind aber geplant ungefähr fast 140 Milliarden. Ja? Also das heißt um 20 Milliarden zu viel. Die EU sagt aber, von den 500 Milliarden, was du Wirtschaftsleistung hast, solltest maximal 3% Schulden haben. Also 3% Defizit haben, also es wären 15 Milliarden. Wir sind aber mittlerweile bei 20, 22, 23, 30. Das ist ja die Summe, die wir nicht genau wissen. Das heißt, wir haben in Wahrheit schon fast 25 Milliarden geben wir im Jahr mehr aus, als wir einnehmen. Das ist eigentlich die Tragödie. Das Konklusio aus dieser Geschichte sind zwei Dinge. Erstens einmal, ein mögliches Defizitverfahren in der EU. Das sehe ich wirklich nicht so schlimm. Warum sehe ich das nicht so schlimm? Erstens, was alle nicht wissen, Österreich hatte das schon einmal. Also es war während dieser Bankenkrise hatten wir das. Und im Moment haben, glaube ich, 7 oder 8 EU-Länder haben das auch gerade. Das bedeutet nicht, dass da jetzt irgendwer sitzt und sagt, so, du musst bei jedem Cent und ich sage, du hast jetzt Vermögensteuer magst oder das magst oder das magst. Sondern es gibt halt ein Team aus der EU, das sich diese Budgets auch mit anschaut, man redet mit denen. Die geben auch gute Tipps. Das ist nicht so die Tragödie. Die Tragödie ist, dass durch dieses hohe Defizit wir natürlich in unseren Handlungsspielraum gebremst hat. Weil was heißt denn das? Wenn wir einsparen müssen, vielleicht 6, vielleicht 8, vielleicht nur 5 oder vielleicht 10 Milliarden in einem Jahr, bedeutet das, dass wir dieses Geld nicht nur nicht ausgeben können, sondern dass die bestehenden Ministerien auch noch einmal einsparen müssen.
Das sowieso.
Genau. Und jedes Ministerium sagt, nein, ich brauche mehr Personal in der Polizei, die andere Ministerium sagt, mehr in der Justiz, wir brauchen mehr Pflegepersonal. Jeder sagt, sparen ja, aber nicht bei mir. Also das geht sich auch nicht aus. Wir können keine großen Leuchtturmprojekte machen, das Nächste.
Aber drehen wir das bitte einmal um. Schauen wir uns das einmal nur von einer anderen Perspektive an. Was wäre da, ist der Teufel los, wenn Herbert Kickl tatsächlich mit der ÖVP Kanzler wäre? Na, die Medien würden ja kollabieren, ja, explodieren, weil Herbert Kickl so ein dramatisches Budgetdefizit hätte, weil es so dramatisch schlimm ist. Warum hat man sich mit in dieser kurzen Phase der ÖVP-FPÖ-Einigkeit bei diesen Koalitionsverhandlungen so schnell bemüht, dass man dieses EU-Defizit vermeiden kann, wenn es ja eh ganz wurscht ist, ob man es hat oder nicht?
Nein, ich habe nicht gesagt, dass es Defizit wurscht ist. Ich habe gesagt, das Verfahren ist nicht...
Verfahren, ja, natürlich.
Ich will sagen, warum das Defizitverfahren sogar...
War man doch absolut erpicht darauf, das zu vermeiden. Das haben wir ja doch in zig Beiträgen gehört von den handelnden Politikern, auch damals noch von der ÖVP, dass das ganz furchtbar schlimm ist, wenn wir ein Defizitverfahren haben. Ja, aber es ist gesagt worden.
Ja,
und deswegen handeln wir schnell und deswegen machen wir das Richtige und und. Jetzt ist das Richtige, dass wir EU-Defizitverfahren machen, ein paar Monate später. Das ist doch absurd. Und mich kotzt das mittlerweile an, dass die Leute für blöd verkauft werden.
Im echten Leben ist es halt so, dass es nicht immer nur richtig oder falsch gibt. Es gibt eben nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt die Betrachtungsweise. Was für einen richtig ist, ist für einen anderen falsch. Ich habe immer gesagt, dass ein Defizitverfahren nicht, dass das Schlimme, also nicht das Defizitverfahren ist das Schlimme, sondern das Schlimme ist, dass wir so viel Schulden haben. Das ist das Schlimme für mich und dass wir in unseren Handlungsspielraum eingebremst sind. Weil ein Defizitverfahren hat auch Vorteile. Weil ein Vorteil ist nämlich der, dass ich nicht sofort in einem Jahr wieder unter den 3% Neuverschuldungen zurückfahren muss, ohne Defizitverfahren, muss ich eben diese 6, 8, 10 Milliarden sofort in dem Jahr zusätzlich einsparen, zusätzlich zum Budget einsparen, sondern ich habe die Möglichkeit, das ein bisschen zu glätten und vielleicht auf 2 oder 3 Jahre. Das ist ein Vorteil.
Aber eh schon über verschüttete Milch, weil das EU-Defizitverfahren kommt eh schon fix. Ja. Das Problem ist ja das, wer hat es denn verbockt, dass wir so weit kommen? Und das ist ja die grundsätzliche Frage, die viele Österreicher jetzt interessiert. Warum sind wir denn überhaupt in so eine Situation gekommen? Da höre ich immer, naja, die konjunkturelle Situation war schlecht. Nein, es ist mit beiden Händen während der Corona-Phase und dann auch mit Klimabonus
und. Also während der Corona-Phase, nur dass wir Zoll haben, wir haben 47 Milliarden an Corona-Hilfe rausbezahlt. 47 Milliarden, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Im Nachhinein kann man sagen, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Aber ich kann sagen, 10 Milliarden waren zum Beispiel die Gehaltsfortzahlungen. Also wo hätten wir das nicht gehabt, hätten die Unternehmen damals die Leute raushauen müssen. Hätten wir Arbeitslose bekommen. Wäre vielleicht was anderes.
Ja, also im Nachhinein kann man sagen,
waren die 10 Milliarden, waren die Hilfen für die Unternehmen, die im Lockdown zu waren, richtig oder falsch? Zu dem damaligen Zeitpunkt waren sie richtig, weil hätten wir vielleicht noch mehr Insolvenzen. Also jetzt im Nachhinein von den 47 Milliarden kann ich auch sagen, würde ich noch mehr in der Situation wären, würden wir sicher 10 Milliarden vielleicht irgendwo einsparen können, die im Nachhinein gesagt haben, die wären vielleicht,
sicher.
Aber zum damaligen Zeitpunkt muss ich fairerweise sagen, war es die Entscheidung, die man glaubt hat, dass es die richtige ist, weil man ja schnell reagieren hat müssen und helfen wollte. Ja.
Aber die Vorgängerregierung hat es nicht geschafft.
Die Vorgängerregierung hat ja kein Corona gehabt, das war erst im März 2020.
Die schwarz-grüne Regierung hat es nicht geschafft, in dieser Phase nach Corona diesen Konjunkturaufschwung anzubieten.
Ja schon, aber das die Auswirkungen, 2020 war Corona und die Auswirkungen waren 2, 3 Jahre Corona und das war bis 2024.
Aber wir haben doch heute noch gehört, Auswirkungen. Nach der Corona-Pandemie, dann kommt das große Konjunkturprogramm der Regierung und damit wirtschaften wir das wieder rein.
Sollte jetzt kommen und jetzt ist kein Geld da, das ist die Tragödie.
Ja, und die Tatsache ist weiter auch, dass eben die Prognose auch für die Zukunft nicht gerade rosig ausschaut. Es wird bei 3,3% minus bleiben, das sagen sowohl wie auch IFES im Übrigen, war es damals Kanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Blümel, die gemeint haben, im Zusammenhang mit Corona, koste es, was es wolle, wir müssen das auffangen. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Wir haben ein Finanzproblem. Österreich steht am Marterpfahl, was die Budgetfrage anbelangt. Das ist ein Thema. Wir haben das im ersten Teil der Sendung eben besprochen. Ein Teil des Problems ist natürlich, sind die riesigen Zahlungen, die wir zu leisten hatten seit 2015 im Zusammenhang mit Asyl, mit Flüchtlingen und mit dem Aufkommen. Jetzt hat die Regierung beschlossen, der Familiennachzug muss gestoppt werden. Man argumentiert mit einem Notstand, den es gibt in Österreich, allen voran in Wien. Und zwar die Schulklassen sind derart überfüllt, dass einerseits sogar in Containern Unterricht werden muss und andererseits einfach die Prozentzahl derer, die überhaupt nicht Deutsch sprechen, viel zu hoch ist. Ja, viele sagen, dieses Stoppen des Familiennachzugs sei eine Mogelpackung.
Ja, natürlich, das ist ein Potemkinsches Dorf dieser Regierung. Das ist eine Showpolitik sondergleichen. Man weiß ja, dass Paragraf 8 Menschenrechtskonvention natürlich nicht zu umgehen ist. Ja? Das heißt, wenn sich jemand darauf beruft, dann ist ihm dieses Recht auf Familiennachzug zu gewähren, egal was für Gesetze wir da schreiben. Und auch wenn das im Mai dann, wohlgemerkt erst im Mai, Mitte Mai dann in Kraft tritt, dann heißt das noch lange nicht, dass der tatsächlich gestoppt gestoppt wird, sondern es wird, so wie es jetzt erzählt wird, so wie die Legende dazu jetzt ist, einfach werden diese Anträge nicht mehr bearbeitet. Was ich rechtlich ein bisschen bedenklich finde, wenn einfach die Beamten dann die Anträge nicht mehr bearbeiten, dann machen wir es dann nächstes Mal beim Budgetdefizit auch so, wir zahlen dann einfach nicht mehr, ja, oder wir zahlen unsere Rechnungen nicht mehr als Republik Österreich. Also das ist schon ein bisschen, naja, windig, die ganze Geschichte. Und das Zweite, es ist eine Ablenkung vom wahren Problem, weil die 5 Kinder, die jetzt mit zu den afghanischen Familien oder zur afghanischen Ehepaar, zum afghanischen Vater kommen, der jetzt schon in Wien lebt, die sind nicht das Problem. Es sind die Islamisten das Problem, die über die grüne Grenze kommen, die nicht einmal über die grüne Grenze, sondern mit dem Transporter über die richtige Grenze fahren können, weil die wird genauso wenig kontrolliert, bei uns sich weiter radikalisieren, in Hinterhofmoscheen ihre Terrorpläne machen und dann am Westbahnhof ein Blutbad anrichten wollen. Die sind ein Problem und da hat das Innenministerium endlich zu handeln. Es kann mir keiner erklären in diesem Land, warum es 400 Terrorgefährder gibt, die man namentlich kennt, und diese 400 dürfen bleiben. Also warum kommen nicht mit einem großen Bus, plaudern die alle ein und am nächsten Tag kommen wieder mit dem Bus und dann Abschub.
Ja, aber wohin schicken Sie die?
Nach Syrien natürlich, wo Sie herkommen. Ja, oder nach Afghanistan.
Da hat es doch heute, diese Woche gerade, den Versuch gegeben vom österreichischen Innenminister Gerald Karner gemeinsam mit Nancy Faeser, der deutschen Innenministerin, eben eine Fact-Finding-Mission nach Damaskus zu machen. Gekommen sind Sie eigentlich nur bis Amman in Jordanien, oder?
Das war ja wirklich herzig, oder? Der Wahnsinn, es ist Terroralarm und der Innenminister fährt nicht nach Syrien. Aber Gott sei Dank haben wir nur 19,3 Millionen Euro überweisen können. Also hinbringen dürfen wir das Geld nicht mehr. Aber dass man 19,3 Millionen Euro von unserem Steuergeld nach Damaskus überweist, ohne mit einer Verknüpfung an Bedingungen, dass sie zumindest 2000 der syrischen Migranten wieder zurücknehmen oder der Syrer, die bei uns straffällig werden, dass sie die zurücknehmen, dass man an keine Bedingung knüpft, das ist ja schon wirklich. Ja, also ich sage, das ist ja fast kriminell.
Sehen Sie das eben so?
Ja, ich möchte ein bisschen was gerade rücken, ja, bevor ich nochmal zum Familiennachwuchs komme, weil wir ja immer wieder mit populistischen Zahlen agieren. Ja. Ich habe vorhin erzählt, wir geben ca. 140 Milliarden aus. 140.000 Millionen geben wir aus. Ja. Und der größte Brocken, den wir ausgeben, ist mit Abstand der größte Brocken, ist übrigens die ganze Pensionsthematik, also das, was wir uns in den Pensionskassen zuzahlen, beziehungsweise auch die Zahlungen an Direktzahlungen des Staates an zum Beispiel Beamte und so weiter, die sie direkt bekommen. Aber auch der große Bereich Gesundheit und Pflege, das ist sicher über, ich schätze, es ist 60% des Budgets, diese Brocken. Ja. Das sind Themen, die wirklich, wo man wirklich was sparen könnten, wo man es angehen müssten. Da traut sich aber keiner hingreifen, weil wissen wir eh, ja, Bundesländer und ja, in Wahrheit. Aber natürlich, was machen wir? Wir gehen auf den 3- oder 4-jährigen Mädchen los, das jetzt vielleicht kommt oder nicht kommt, oder auf den 5-jährigen Buben los. Ich möchte nur eins sagen, die Kinder, die sind nicht schuld, was da gerade passiert beim Integrationsversagen. Die Kinder sind nicht schuld bei diesem populistischen, wo die Politik jetzt versagt, auch mit dem Familiennachzug. Es sind schon die Politiker, die diesen Blödsinn da anrichten. Ich möchte nur einmal vorweg gesagt haben, und da bin ich voll beim Herrn Schmidt, es ist nicht das Thema des Familiennachzugs, wirklich nicht. Ja, wirklich nicht.
Weil, aber da sehen einige ganz anders.
Ja, natürlich, ich versuche ja von Themen abzulassen.
Ist das nicht ein bisschen eine grüne Sicht?
Ja, es ist ja, Leute gesagt haben, es, Entschuldigung, ich bin ja, ich weiß ja, wie mediale Aufmerksamkeit ist und wie man draußen, es war bei der FPÖ auch nicht das Problem, dass sie alle verurteilt wurden, es war das Problem, die 2000 Euro für eine Handtasche. Ja, kann man eh sagen, ein Wahnsinn, 2000 Euro für eine Handtasche.
Nein, aber man kann ja das Problem wirklich nicht, es geht ja nicht um einige wenige, sondern allein sagen, 85.000 Syrer in Österreich ist ja eine Riesennummer.
Aber das Thema ist das Thema ist ja nicht der Familienzug, sondern zu schauen, wer ist asylberechtigt und wer ist nicht asylberechtigt und klipp und klar zu sagen, wem schaffen wir es, Gesellschaft aufzunehmen, der Asyl hat, gibt es ja hoffentlich kein Thema, ist der Asylgrund berechtigt, das sind ja Gründe, die wir uns anschauen müssen, aber nicht der Familiennachzug, der dann populistisch dann dargestellt wird.
Das aber man muss schon, da sind wir uns ja hoffentlich einig, wenn bei 112.000 Syrern, die jetzt derzeit bei uns leben,
oder 112.000
sind es derzeit, bei 110.000 sind wir fair, der Asylgrund wegfällt, weil genau die Regierung jetzt ist, mit der sie eigentlich ganz gut können. 30.000 haben ja auch davor im Parlament diese Regierung gefeiert. Also das muss man ja auch mal feststellen. Dann muss man sagen, schaut, ihr habt jetzt eure Regierung, die ihr jetzt haben wolltet. Dieses böse Assad-Regime ist weg. Also jetzt könntet bitte wieder zurückfahren. Asyl ist ein Aufenthalt auf Zeit. Wir wollen die Kosten auch nicht mehr tragen, dass wir euch verpflegen und verköstigen und unterbringen. Die, die schon einen Job gefunden haben, die sich auch integriert haben, bleiben natürlich da. Alle anderen gehen zurück.
Genau.
Das wäre ein vernünftiger Ansatz.
In einer vernünftigen Diskussion das gerne mal wirklich trennen und sagen, dieser Bereich ist Asyl, Familiennachzug, wer heißt da asylberechtigt? Ist das nur ein Grund? Ist das keiner? Keine Ahnung. Da gibt es Experten, die beurteilen das. Ist das sicher? Ist das nicht sicher? Ist eine Gefahr? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann der große Brocken Migration und Zuzug, der eigentlich gar nichts mit Asyl zu tun hat. Wir dann ja das immer in einen Topf hauen. Ja? Und das aufdröseln und sagen, okay, wie gehen wir diesen Bereich an? Wie machen wir den fair? Und wie organisieren wir den großen Bereich Migration, Zuzug, die Leute, die da sind?
Aber es ist schon ein Thema des
Geldes. Diese Diskussion können wir schwer führen, wenn wir immer alles in einen Topf hauen und dann gibt das Kind, das was den Zuzug hat, dann sagt, um Gottes Willen, da gibt es eine Familie, die kriegt 5.000 Euro oder was auch immer. Dann ist wieder die ganze Diskussion in einer ganz anderen Richtung. Und das ist das Ärgerliche, weil ideologisch, und ich nehme jetzt keine Partei aus, auch nicht meine, populistisch dann immer wieder versucht wird, da zu ziehen und da Gewinn draus zu machen, was schade ist und was der Diskussion sehr, sehr schade.
Aber es geht schon auch ums Geld, das muss man schon betonen. Wenn wir jetzt derzeit von 12 Milliarden reden, die uns fehlen, eine Milliarde ungefähr, ich sage dir nicht genau, geben wir derzeit aus, dass die Ukrainer, die bei uns sind, verpflegt, verköstigt werden und untergebracht werden.
Aber Herr Schmidt, wissen
die müssen wir auch einmal zurückbringen.
Von der Milliarde wieder einen Steuertopf einzahlen, weil sie Unternehmen haben, weil sie Steuern zahlen, weil also sie Mehrwertsteuer zahlen. Aber ich würde mir das gern anschauen. Ich kenne die Zahl auch nicht. Ja? Deswegen ist die Diskussion so komisch. Ich würde gerne sagen, okay, was bedeutet das? Was zahlen die ein? Ist das gut? Ist das nicht schlecht? Was können wir uns leisten? Und diese Diskussion würde ich gern ehrlich und ernsthaft führen und nicht immer nur so
erzeugen und sagen, Wahnsinn. Müssen wir ja doch feststellen, dass die 112.000 Syrer und die 80.000 Ukrainer, die bei uns sind, jetzt nicht die wirtschaftstreibenden Motoren sind, die unser Land total vorwärts bringen. Also ich glaube schon, dass wir mehr ausgeben für die, als wie das sie uns bringen.
Sagt Herr Schmidt, Sie glauben es. Vielleicht ist so.
Ja, ich weiß es nicht. Wirklich fundierte Zahlen dazu.
Vielleicht dass ist, ich weiß mehr es nicht. Ich aber gerne wissen und würde gerne anhand der echten Zahlen diskutieren. Das wäre wenigstens was Gescheites von
mir. Gut. Gut, dann brechen wir das wirklich runter auf Wien-Floridsdorf. Sie sind Sie sind ja dort als Grünpolitiker mehr oder weniger tätig. Welche Probleme gibt es da? Wir erinnern immer wieder an einen Mittelschuldirektor, den Herrn Klar, der eben sagt...
Den gerade die eigene Partei abgeschossen hat. Vielleicht lernen Sie das als Problem. Also das hat ein internes Problem, aber über das reden wir wahrscheinlich nicht, oder?
Na doch, auf jeden Fall reden. Aber jedenfalls Christian Klar ist es gewesen, der immer wieder gesagt hat, wir haben ein massives Problem in unseren Schulen, unter anderem auch an meiner. Wie ist es tatsächlich in Wien-Floridsdorf?
Ja, also wo er recht hat, wo er absolut recht hat, ja, dass wir in den letzten Jahren, ich kann mich erinnern, vor 5 Jahren ist in Wien die NEOS angetreten, Christoph Wiederkehr als Bildungsstadtrat. Und wenn ich jetzt schaue, 5 Jahre später, es ist schlechter und nicht besser geworden. Also wenn der USB der NEOS ist, dass sie die Bildung in den Griff kriegt,
Entschuldigung, da muss ich jetzt den Christoph Wiederkehr wieder wirklich verteidigen.
Okay. Also, was ist besser geworden?
Entschuldigung, absolut einen Bildungsstadtrat von Wien in die Schuhe schieben zu wollen, dass die Grenzen sperrangelweit offen sind, dass jeder rein kann, der dann subventioniert wird mit 1.400 Euro, dass eine syrische Familie 4.500 Euro
kriegt. Ich muss ja generell was noch
einmal sagen. Darf ich noch dazu fertig reden, ganz kurz. Wenn man das dem Christoph Wiederkehr umhängen will, dass die Integrations-, die Migrations- und natürlich auch die gesamte Asylpolitik dieser Bundesregierung und der Vorgänger-Bundesregierung absolut gescheitert ist, dann tut er mir wirklich leid. Also das geht einfach. Also er muss dann ausbauen, dass in einer Mittelschulklasse 99% nicht österreichische Kinder sitzen. Also das ist ein bisschen hart.
Okay, aber dann sage ich es vielleicht anders. Ja, was stimmt ist, dass in Wahrheit Wien Passagier ist bei diesen ganzen Dingen. Ja?
Also, nein.
Warte. Passagier. Warum ist Wien Passagier? Weil Wien hat keinen Einfluss auf die Asylpolitik, auf die Migrationspolitik. Das ist Bundesmaterie. Der Bund entscheidet, wie das Asylwesen organisiert wird. Der Bund entscheidet, wer reinkommt oder nicht. Der Bund hat den Grenzschutz. Wien hat keine Grenzen außer zu Niederösterreich. Alles, was Wien machen kann, ist, dass die, die da sind, die nach Wien kommen, bestmöglich versorgt werden. In der Schule, mit Geld, mit Verpflegung, mit Wohnraum, was auch immer. Aber Wien, die Stadt Wien, hat nicht einen Einfluss und kann sagen, wir machen jetzt auch stärkeres Asylgesetz. Warte, das waren schon die Innenminister. Und das
hat ich vielleicht explodiere gleich, aber passt schon.
Ja, ist so. In der gesetzlichen Gebung hat Wien nichts damit zu reden. Da sollte man vielleicht kurz mit dem Herrn, mit den Innenminister reden, die zuständig waren. Übrigens auch der Herr Kickl einmal Innenminister gewesen. Aber okay, was Wien, für was Wien verantwortlich ist, dass das, was da ist, dass das bestmöglich gemanagt wird.
Nein.
Wie viele Schulklassen haben wir, wie bauen wir das, wie machen wir das, wie teilen wir das auf die Bezirke, welche Schulen hat wer, haben wir genug Lehrer, haben wir die organisiert. Und das ist nicht perfekt, hat nicht perfekt funktioniert, das sage ich ganz ehrlich. Und in 5 Jahren ist das nicht besser geworden. Das war mein Kritikpunkt.
Ja, so, jetzt habe ich mal bei eh lang zurückgehört. Ja, ich bin ja schon fast explodiert, weil das nämlich so ein Wahnsinn ist, dass diese Stadtregierung, SPÖ und Neos und vorher SPÖ und Grüne, diejenigen am besten versorgt, die zu uns kommen, nämlich mit den höchsten Summen, wir wissen das Beispiel von den 4.500 Euro für eine syrische Familie, netto, muss man dazu sagen, das verdient kein Österreicher im Durchschnitt. Zweitens, sich weigert, eine Bezahlkarte einzuführen, wo das geregelt ist, dass man nicht nur irgendein Blödsinn oder Geld nach Hause schickt, sondern tatsächlich das so verwendet, dass man hier das Auskommen hat und natürlich auch restriktiv ist bei der Aufnahme und auch die Bundesregierung unterstützt. Und da hat
der Wie viele Leute in Österreich sind, hat Wien keinen Einfluss. Wie hat Wien einen Einfluss? Wien hat keinen Einfluss
auf natürlich. Das
Gesetz. Na, wo denn? Haben wir Grenz? Gehen wir da irgendwie so
mit? Nein,
um Florenz, wir wohnen fast in Stammersdorf, wenn wir dann Grenzen
zu Niederösterreich bauen als, und was soll man machen? Die Stadtregierung doch die Pull-Faktoren zurückziehen.
Ich aber muss die Menschen, schauen, die in Österreich da sind, hat Wien keinen kriegen. Einfluss. Das ist ja das, was ich versuche zu sagen.
Dann zieht diese Sozialkarawane dann weiter. Ja? Dann
okay, nach Linz oder was? Aber ich meine, es haben ja nicht nur Wien das Thema, es hat ja auch alle großen Ballungsräume.
Aber so
werden natürlich Afghaner, der sagt, ich komme jetzt nach Wien, Freudstorf, weil ich habe gehört in Kabul, dass das da besonders toll sein soll.
Also ich glaube, dass das sehr gut
funktioniert. Nein, die kommen nach Europa und kommen nach Österreich, okay.
Nein, jetzt sage ich noch was, Herr Asinovic. Ich habe von Frontex.
Aber Wien hat keinen Einfluss auf die Menschen, die nach Österreich
ein
kommen.
Ein beschlagnahmtes Papier bei einem Asylwerber von Frontex, da kann man sich aussuchen, mehr oder weniger, wohin man will. Ob man nach Dänemark will, nach Schweden will und so weiter. Das wird von den Schleppern verteilt.
Und da, gibt's, da steht Österreich, aber nicht Wien.
Oh, da steht Österreich drauf. Und natürlich mit den besten Sozialleistungen, mit dem besten, auch schnellsten
Asylverfahren. Aber nicht Wien, das wollte ich noch mal dazu sagen.
Und Wien verstärkt das Ganze.
Ja. Gut, wir werden das nicht wirklich klären können. Tatsache ist, dass Wien einen großen, großen Anziehungsfaktor hat auf viele.
Wie jede Großstadt und wie jeder Ballungszentrum.
Wie jede Großstadt und die Zahlen belegen eben, dass die Unterstützung hier in der Stadt schon relativ hoch ist. Ja, das ist ein Thema, das wir wahrscheinlich noch mehrmals bis hin zur Wien-Wahl abhandeln werden. Denn ein Mann, der in Wien antritt, eben Dominik Knepp, setzt sich da drauf, die Freiheitliche Partei. Und zwangsläufig und naturgemäß sieht er das ganz anders, als Sie es sehen. Herr Asinovic.
Na, wieso? Das? Okay, Entschuldigung.
Ja. Also, wenn man dem glaubt, was auf den Plakaten steht, ja, Millionen, die in dem Asylwesen verschwinden, sollten eigentlich auf Pensionen umgelegt werden, so steht es zumindest auf den Plakaten.
Super, aber ich sage es noch einmal, er tritt in Wien an, weder die Höhe, also das Pensionssystem noch das Asylsystem macht die Stadt Wien. Das wird auf Bundesebene entschieden, auch auf Bundesebene wird entschieden, wie die Beamte zum Beispiel Erhöhung bekommen oder nicht. Und auf Bundesebene wird entschieden, wie wir mit Menschen, die Asyl es macht das ist Innenministerium und nicht die Stadt Wien.
Es darf ich eine kleine Korrektur anbringen? Kleine Korrektur nur. Der Stadtrat, der dafür zuständig ist in Wien, Peter Hacker, hat zu mir gesagt, Natürlich kriegen auch nicht anerkannte Asylwerber, also keine Asylberechtigten, eine Mindestsicherung, wortwörtlich Mindestsicherung, weil man kann die doch nicht einfach so auf die Straße gehen lassen. Das ist natürlich nur in Wien so. Und das ist das Problem.
Also nicht nur in Wien so, es ist...
Und es sind aber sehr viele Menschen, die das betrifft. Und es spricht sich auch bis Kabul rum. Die haben alle ein Handy mittlerweile oder eh schon immer gehabt.
Die wissen, also ich kenne die Argumentation, Herr Schmidt, ich kenne die Argumentation von der FPÖ, der sagt, aha, der hat jetzt einmal einen negativen Asylbescheid, ab dem Zeitpunkt kriegt er gar nichts mehr, kein Geld mehr. Genau. Oder was machen wir dann mit diesen Leuten, bis sie vielleicht abgeschoben werden? Sagen wir, verhungern, wohnen jetzt auf der Straße, wollen wir das, dass die dann alle irgendwo wo zötteln im Votivpark? Was, es ist doch auch ein menschliches Grundbedürfnis, dass die Menschen... Was soll man machen mit denen?
Mit der Argumentation müssen wir ganz Afghanistan
nein,
und ganz Pakistan und
nein,
ganz
aber ich habe doch die Verpflichtung, das doch dass verrückt. Menschen, die hier sind, hier leben, warum auch immer, auch nichts dazu beitragen, Asylgrund weggefallen ist. Oder ich muss ja schauen, wollen wir die verhungern lassen? Wollen nein, die auf der
wir
Straße
wollen,
schlafen?
Wir wollen, dass sie wieder zurück.
Aber bis zu dem Zeitpunkt?
Das ist ja normal.
Und was mache ich bis zu dem Zeitpunkt? Ja, Asylbescheid negativ. Was mache ich bis zu dem Zeitpunkt, bis sie vielleicht wieder gehen? Was würden Sie vorschlagen?
Das gibt es ja ganz konkret. Projekte, auch in der Schweiz.
Was?
Da wird ihnen vorgeschlagen, schau, du hast da keine Chance auf Asyl.
Okay, aber bis dorthin
und dann
kein Essen geben, kein Geld geben, kein Wohnen. Sagen Sie mal, was machen Sie mit?
Darf ich kurz aus?
Entschuldigung.
Dann kriegst du ein Ticket nach Hause. Die haben das Problem in der Schweiz, vor allem in Zürich, mit den Eritreern. Die kriegen dann ein Flugticket nach Eritrea, kriegen dann einen Gutschein für eine NGO. Da können sie sich ein paar Ziegen oder ein paar Hühner kaufen und haben eine Grundexistenz dort. Das finde ich einen durchaus berechtigten Zugang. Und wir sind nicht verpflichtet, dass wir diese Leute auf Dauer, obwohl sie keine Asylberechtigung haben, keinen Rechtsanspruch haben, weiter verpflegen.
Ich bin ja bei Ihnen, ich bin auch dafür, dass Menschen, denen man klipp und klar sagt, du hast da kein Aufenthaltsrecht, du hast da kein Asyl, dass wir Unterstützung machen und sagen, pass auf, wir unterstützen dich sogar, wenn du zurückfliegst, es gibt vielleicht sogar ein Startpaket, bin ich voll dafür. Heißt aber nicht, dass ich die Menschen, die jetzt noch da sind, verhungern lassen möchte. Der Ambros hat gesagt, ein Mensch möchte bleiben und ich hoffe, das sind wir. Und ich, deswegen finde ich diese Argumentation so bösartig, weil was heißt das? Ja,
aber trotzdem,
das ist für jeden, der auf der Straße lebt. So.
Ja, aber trotzdem diskutieren wir da jetzt aneinander vorbei. Es geht schon in vielen Fällen auch darum, dass ein sogenannter Pull-Faktor, also eine Anziehung, abgeschafft wird. Und es natürlich geht nicht darum, dass Österreich viele Menschen auf der Straße verhungern lassen will. Das Thema werden wir, wie gesagt, in der nahen Zukunft noch mehrmals beleuchten. Etwas, was wir zum Beispiel vergangene Woche hier besprochen haben, das ist jetzt international umgesetzt worden. In Österreich wird ja diskutiert, dass der Wehrdienst verlängert wird von 6 auf 8 Monate. Wir haben hier thematisiert, dass wir vielleicht darüber nachdenken sollten, dass in Österreich vielleicht auch der Wehrdienst für Frauen eingeführt werden soll. Das hat große Wellen geschlagen. Verteidigungsministerin Claudia Danner hat gemeint, solange die Frauen nicht alle Rechte genauso wie Männer haben, ist das überhaupt kein Thema. Anders sieht das ein Land in der EU, das ist nämlich Dänemark. Die haben jetzt die Wehrpflicht für Frauen eingeführt. Übrigens nach Dänemark hat es zuvor schon Schweden getan und auch Norwegen. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im zweiten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass die Regierung jetzt den Familiennachzug stoppen will. Ab Mai soll das der Fall sein. Derzeit gehen die Zahlen zurück, und zwar deswegen, weil die Beamten einfach diese Anträge, die gestellt werden, nicht mehr bearbeiten. Also eigentlich passiver Protest, ob das rechtlich überhaupt haltbar ist, sei mal dahingestellt. Wir haben aber auch darüber geredet, dass wir vor einer Woche hier in dieser Diskussionsrunde angeregt haben, ja, vielleicht sollten wir auch über eine Wehrpflicht für Frauen nachdenken. Denn Verteidigungsministerin Claudia Danner will ja den Wehrdienst in Österreich derzeit 6 Monate auf 8 Monate ausdehnen. Ja, während wir in Österreich über den Wehrdienst für Frauen noch diskutieren oder nicht einmal im Ansatz darüber diskutieren, ist ein EU-Land schon weiter, und zwar Dänemark. Dänemark hat beschlossen, Wehrdienst für Frauen, folgt damit dem Beispiel Schweden. Im Übrigen auch in Norwegen, nicht EU-Land, aber auch dort gibt es einen Wehrdienst und eine Wehrpflicht für Frauen. In Dänemark sind es 4 bis 12 Monate, man kann sich's aussuchen. Und Dänemark ist auch im Fokus, weil ja die Amerikaner Grönland haben wollen. G.D. Vance, der Vize von Donald Trump, kommt jetzt nach Grönland, besucht dort die amerikanischen Basen. Aber jetzt noch eine Frage, Wehrdienst für Frauen, Herr Schmidt, sind Sie dafür oder dagegen?
Wir haben den großen Vorteil, dass wir Grönland nicht verteidigen müssen. Ne? Mal prinzipiell, also das ist einmal schon ganz gut im Vergleich zu Dänemark. Ob das was nutzen wird, Dänemark, dann ist auch die Frauen verpflichtet zur Armee, dass Grönland dann auch bei Dänemark bleibt, das wage ich zu bezweifeln. Man muss sich das auch leisten können, genauso wie die Idee der Verteidigungsministerin, den Wehrdienst, die verpflichtenden Wehrdienst für Grundwehrdiener zu verlängern. Das kostet natürlich alles Geld. Man braucht auch mehr Ausbildungszeit, man braucht mehr Personal. Also das ist schon teuer. Das muss man sich leisten können. Wenn ich mir dann gleichzeitig jetzt in Erinnerung rufe, dass ja der Bundesminister für Finanzen gesagt hat, dass das Bundesheer so 100, 116 Millionen Euro heuer sparen soll, dann geht sich das irgendwie nicht aus. Ja? Also da gibt es einen Minister, der sagt, koste es, was es wolle. Das ist ein guter Spruch, den haben wir schon mal gehabt. Wir erhöhen die Wehrpflicht, bestellen 12 Kampfjets um 400 Millionen Euro derzeit und dann noch Sky Shield bestellen wir auch noch. Das kostet, wissen wir nicht genau, zwischen 4, 6 Milliarden, wir wissen es eigentlich gar nicht. Aber wir kaufen groß ein und dann gibt es einen, das ist der Finanzminister, der sagt, das Bundesheer muss jetzt 100 Millionen sparen. Also das geht sich alles nicht aus. Ein bisschen absurd ist das schon. Ja, also das sind so gespaltene Persönlichkeiten. Entweder muss ich jetzt sparen oder ich kann Geld ausgeben, aber beides wird sich nicht ausgehen. Und da schön zu reden, dass ich die Wehrpflicht verlängern muss, Sie sind bei der Miliz, Herr Arsenovic, das würde was kosten.
Ja, aber die Frage ist, kostet es denn mehr, wenn man nicht gescheit sich ausbildet? Das ist immer die Frage. Was kostet es dann, wenn man... Nein, aber was ich sagen möchte, erstens, bei den Frauen sehe ich es genauso wie die Verteidigungsministerin. Also absolut gegen Wehrpflicht für Frauen, solange es nicht eine absolute Gleichheit gibt in allen Dingen. Sie sind benachteiligt, sie verdienen weniger, Kindererziehungspflege und solche Sachen. Und da eine Pflicht einzuführen, noch vom Arbeitsmarkt wegzugehen, ist finde ich absolut falsch für Frauen. Was ich aber sagen möchte ist, wir haben ja in der Landesverteidigung ja nicht nur die militärische Landesverteidigung, wir haben ja genauso eine geistige Landesverteidigung, eine zivile, eine wirtschaftliche. Und diese Bedrohungsbilder ändern sich wirklich sehr, sehr schnell in Österreich. Ja. Cyberkriminalität, Terrorismus, aber auch Anschläge auf unsere Infrastruktur, auf Stromnetz und diese ganzen Dinge. Und da muss man auf allen Ebenen gerüstet sein, nicht nur militärisch. Und was ich die militärische Verteidigung heranziehe, wir haben uns bekannt, dass wir ein Militär haben, was ich wichtig finde. Ja, auch die Verbindung der Bevölkerung mit dem Militär, was in den letzten Jahren wirklich zum Glück stärker geworden ist. Aber wenn ich ein Militär haben möchte, dann muss ich auch schauen, dass die zumindest alle 2 Jahre mal üben, so wie die Freiwillige Feuerwehr ja übt. Ja, ist auch eine Freiwillige Feuerwehr. Und von daher sehe ich nicht eine Verlängerung des Grundwehrdienst, aber ich sehe zumindest, und deswegen bin ich auf so einem Modell von 6 Monate plus 2 die nächsten 20 Jahre, wo man sagt, die 2 Monate werden halt alle 3 Jahre in einer Woche in einer Übung abgedient. Und das, da bin ich dafür, dass ich sage, das ist wahrscheinlich günstiger im Endeffekt, wie wenn ich es nicht mache. Weil dann müsste die jemanden in 10 Jahren wiederholen, der 10 Jahre nichts gemacht hat und wieder bei Null anfangen. Und da ist vielleicht gescheiter, wenn jemand alle zwei Jahre zum Beispiel eine Woche einmal wieder übt. So wie die Freiwillige Feuerwehr das macht.
Gut, das ist ja keine Neuerfindung. Das hatten wir in Österreich schon einmal. Das ist nur Stück für Stück von wen auch immer zurückgefahren
worden. Jetzt ist die Situation eine andere und deswegen glaube ich, dass wir es wieder brauchen.
Naja, man muss schon einmal sagen, genau diese Bedrohungen, die Sie erwähnt haben mit Cyberkriminalität und Störungen des Stromnetzes und so weiter, der Grundwehrdiener, der 6 Monate oder auch 8 Monate ausgebildet wird, der wird nicht zum Cybersecurity-Experten ausgebildet werden.
Aber nicht
die Masse.
Nein, die Masse nicht, aber wir haben
sind wir doch ehrlich.
Nein, einmal. Nicht die Masse, aber
wir können
auch
uns nicht dauernd anlügen. Also,
aber wir haben aber mal die Realität. Es gibt Rekruten, die genau zu dem Grund mittlerweile ausgebildet
aber
werden.
Aber ich muss trotzdem da hier einen starken beruflichen Schwerpunkt setzen, auch im Bundesheer. Und da brauche ich diese Budgetanteile, damit ich die auch ordentlich bezahlen kann.
Ich sage nur, es könnte teurer werden, wenn wir es nicht machen.
Wenn man nicht einmal am Wochenende die Fluglotsen zahlen können, im Zeltweg, dass die Eurofighter am Wochenende fliegen kann, dann werden wir uns auch keine 2 zusätzlichen Monate Wehrdienst leisten können, ganz einfach.
Aber sollten wir uns leisten können?
Sollten wir uns leisten können, ja, vielleicht, aber das kommt mir, da muss ich zu unserer aktuellen Kriegshysterie, in der wir leben, ja auch noch was sagen. Also wir werden ja ständig damit jetzt bombardiert, auch vom Bundesheer generell und Brigadieren, dass wir in ständiger Kriegsgefahr sind, dass wir bereits im Krieg sind, wird uns erklärt. Nein, sind wir nicht. Wir sind in einem Gott sei Dank friedlichen Land. Wir werden von niemandem bedroht.
Kein Bundesheergeneral spricht von Krieg, die Bedrohungsbilder
haben
sich geändert.
Kann ich Zitate nachliefern. Er hat gesagt, wir sind bereits im Krieg. Echt? Das ist der Brigadier gewesen, mir fällt der Name jetzt momentan nicht ein. Er hat das dann korrigiert, hat dann gesagt, naja, es gibt eine Cyberbedrohung und.
Ganz korrigiert,
genau. Nein, aber er hat dann gesagt, natürlich sind wir im Krieg. Und das stimmt einfach nicht. Da macht man der Bevölkerung Angst und diese Kulisse, diese Drohkulisse, der böse Ivan
also
kommt
das
jetzt.
Das Bundesheer macht nicht der Bevölkerung Angst. Das Bundesheer gibt sogar Sicherheit. Und da gibt es auch. Da gibt es wirklich fast monatlich Umfragen, die das auch darstellen, dass das Bundesheer Sicherheitsgefühl gibt. So wie es die Freiwillige Feuerwehr nicht Angst macht, dass es brennt. Nicht die Freiwillige Feuerwehr,
die Kommunikation läuft derzeit total schief. Die läuft total schief. Statt dass man hier auf Frieden setzt, auf Sicherheit setzt, ist hier ständig ist eine Kommunikation, Brigadier X, Brigadier Y, Brigadier Z sagt, wir sind im Krieg, wir haben eine massive Bedrohung durch Russland.
Ich kann nur sagen, ich sage das nicht, ich sage aber trotzdem, dass sich die Bedrohungsbilder geändert haben und dass wir schon noch vorbereitet sind auf neue Szenarien, die auf uns zukommen. Fertig.
Ich möchte mal die Szenarien sehen.
Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln. Tatsache ist, momentan, und das ist gut so, leben wir in einem friedlichen, guten Land. Wir haben riesige Budgetprobleme, aber auch das werden wir in irgendeiner Form lösen. Danke vielmals.
Herr Danke für die Einladung.
Danke vielmals.
Danke.
Herr Schmidt, und damit wir es alle nicht vergessen, Österreich ist ein tolles Land mit guten Menschen drin.